Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Bevor der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde, war er für Rechtspopulisten und Rechtsextreme ein Feind. In den sozialen Medien wurde gegen ihn gehetzt. Er sei ein Volksverräter, der bestraft gehört, stand da zu lesen. Nach dem Mord wurde die Tat bejubelt. Und viele fragen sich, wie kann das sein, dass ein solcher Hass zum medialen Grundrauschen gehört, dass er als Schrei der Überhörten und Besorgten interpretiert wird, für den man irgendwie Verständnis haben muss, dass dieser Hass jedenfalls geduldet wird.
Wie manche Akteure in den sozialen Medien sich über seinen Tod hermachen, Genugtuung zeigen, geradezu Beifall klatschen, das ist einfach nur zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig.
Das unmittelbar nach Bekanntwerden der weiteren Hintergründe des Falles Lüttke auf die AfD verwiesen wurde, als diejenigen, die quasi die geistigen Wegbereiter dieses Falles seien. Das ist so unerhört.
Was man eben auch nicht hören will, ist, dass es einen Zusammenhang natürlich gibt zwischen einer verbalen Enthemmung, zwischen Vernichtungsfantasien, die geäußert werden, Hass auf Andersdenkende, Linke, Antifaschistinnen, Leute, die sich gegen rechts engagieren und dann denen, die zur Tat schreiten. Das gehört zusammen. Bei der Tat geht halt immer ein Wort voraus.
Gerade darüber wünschte ich mir etwas mehr öffentliche Empörung, als ich sie im Augenblick feststellen kann.
Mit öffentlicher Empörung können wir dem Bundespräsidenten heute nicht dienen. In dieser Sendung soll mit Argumenten gestritten werden. Und zwar über die Frage, Worte als Waffen, wird rechter Hass unterschätzt? Die Diskutanten stelle ich Ihnen jetzt kurz vor. Das ist zum einen Thomas Nier, er ist Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Technischen Hochschule Aachen und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Volkes Stimme. Darin analysiert er die Sprache der Rechtspopulisten. Guten Tag, Herr Nier.
Schönen guten Tag, Frau Florin.
Und ebenfalls aus Aachen zugeschaltet ist Jörg Förster. Er ist Unternehmer, CDU-Mitglied und Mitglied der Werteunion. Darin sind Unionspolitiker versammelt, denen der Merkel-Kurs zu links ist. Ich glaube, er ist einer der wenigen, der Werteunion, der noch nicht interviewt wurde. Guten Tag, Herr Förster.
Schönen guten Tag.
Wie immer haben beide Diskutanten zu Beginn die Gelegenheit, eine Minute ungestört zu antworten und ihre Antwort zu begründen. Herr Nier, wird rechter Hass unterschätzt?
Es scheint mir ganz offensichtlich, dass jedes Sprechen auch ein Handeln sein kann. Indem ich jemand mit bestimmten Bezeichnungen belege, beleidige ich eine Person. Indem ich in einer bestimmten Situation Ja sage, heirate ich jemanden. Das sind Beispiele dafür, dass mit Sprache gehandelt wird. Aber nicht jede sprachliche Handlung hat schwerwiegende Folgen. Allerdings in unserem Kontext, Worte können sehr wohl als Waffen verwendet werden. Das zeigt ja unsere deutsche Vergangenheit mehr als deutlich. Und deshalb plädiere ich zunächst mal ganz allgemein dafür, die politische Kommunikation sehr genau im Auge zu behalten. Sprachliche Tabubrüche, Aufrufe zum Hass, zur Verfolgung politisch Andersdenkender nehmen zu, und zwar vor allen Dingen von rechts. Dass sie in bestimmten Kreisen auch noch als Ermutigung gesehen werden, den Worten dann brutale Taten folgen zu lassen, das dürfen wir nicht sehenden Auges hinnehmen.
Ihr Widerspruch, Herr Förster.
Wenn wir weiterhin signalisieren, dass nicht der Extremismus in seiner Gesamtheit relevant ist, sondern nur dann, wenn er von einer bestimmten Seite ausgeht, werden wir am Ende des Tages überhaupt gar keinen bekämpfen. Und es sollte uns doch auch eigentlich mal nachdenklich machen, warum trotz steigender Ausgaben von Bund und Ländern in die Prävention gegen Rechtsextremismus die Zahlen der gewaltbereiten Extremisten nicht sinkt, sondern sogar steigen lässt. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich sicherlich noch daran erinnern, früher fielen in der Kindererziehung noch so Sätze wie »Kehre erstmal vor deiner eigenen Haustür, bevor du bei anderen anfängst«. Würden wir das gelegentlich mal tun und unsere eigene Sprache, aber auch unser Tun und Handeln hinterfragen, müssten wir eigentlich eingestehen, dass wir selbst viel zu oft den Rechtsextremen das Kanonenfutter förmlich auf dem Silbertablett servieren.
Herr Nier, vom Rechtspopulismus geht die größte Gefahr für die Demokratie aus, schreiben Sie in Ihrem Buch Volkes Stimme. Warum der Superlativ? Warum die größte Gefahr von dort?
Die größte Gefahr im Moment geht sicherlich von dort aus. Und ich habe wirklich ein Problem damit, Herr Förster. Wir reden jetzt über den Mord in Hessen. Wenn dann immer sofort kommt, ja, aber von der linken Seite gibt es ja auch Extremismus. Das ist sozusagen geschenkt, aber das ist im Moment nicht unser Problem. Ich sehe zumindest, dass im Moment, wenn ich den öffentlichen Diskurs mir anschaue, vor allen Dingen von rechts zu Hass zu Extremismus, sogar zur Menschenverfolgung aufgerufen wird. Ich bin gegen jede Form des Extremismus, aber diese Relativierungen nach dem Motto, von links gibt es ja auch Extremismus, das macht die Sache nicht besser.
Nein, es ist keine Relativierung. Das ist ganz einfach der fehlende Zusammenhang. Jede Form von Extremismus kann niemals alleine auf eigenen Beinen stehen. Es benötigt Geld und es benötigt aber auch die ideologische Grundlage. An Geld scheitert es nicht, im Gegenteil, es wird für die Prävention genug Geld zur Verfügung gestellt. Wir sehen aber dann gleichzeitig, dass sehr viel Geld zur Prävention gegen Extremismus in Kanälen von islamistisch bedingtem Extremismus und in Linksextremismus wiedergefunden wird. Ich habe kein Problem damit zu sagen, wir müssen mehr gegen den Rechtsextremismus tun, aber die Mittel, die wir momentan anwenden, die sind völlig falsch und längst überholt.
Aber Herr Förster, wie viele Tote gab es in den vergangenen Jahren durch linksextreme Gewalt?
Ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist, jetzt die Anzahl der Toten zu zählen. Jeder Tod selber ist tragisch genug. Die Debatte, die wir führen, indem wir sagen, Hass, der im Internet auch sehr präsent war gegen Walter Lübcke. Hass ist eine Grundlage gewesen oder hat eine Mitschuld an dem Tod von Walter Lübcke. Das ist eine sehr gefährliche Debatte, die wir führen.
Es wurde nur gesagt, es besteht ein Zusammenhang. Das Wort Schuld ist noch nicht gefallen.
Naja, wenn Sie von Zusammenhang reden, dann sind Sie bei dem Begriff Mitschuld auch nicht mehr weit entfernt. Wenn wir uns politisch und auch gesellschaftlich darauf einigen, dass der Hass, der nachweislich ja nun wirklich gegen Walter Lübcke stattgefunden hat, wenn der Hass eine gewisse Mitschuld an dem Mord gegen Walter Lübcke hat, dann ist das insofern gefährlich. Denn was machen wir eigentlich, wenn das nächste politisch motivierte Opfer, und der liebe Gott möge es hoffentlich vermeiden, aber wenn das nächste politische Opfer aus den Reihen der AfD stammt, hat da überhaupt schon mal einer drüber nachgedacht, dass wir die Maßstäbe, die wir jetzt ansetzen, dann irgendwann selber gegen uns richten müssen?
Da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Die Maßstäbe müssen die gleichen sein. Und ich würde Ihnen selbstverständlich auch zustimmen, dass Gewalt gegen Personen, und zwar egal, aus welcher politischen Richtung diese Personen kommen, sind kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Insofern wäre es natürlich genauso bedauerlich, wenn Hass gegen Rechts oder gegen rechte Politiker zu solchen Taten führen würde. Und das wäre genauso zu verurteilen. Andererseits muss man sich schon auch klar machen, und da gibt es, glaube ich, eine ganz einfache Richtschnur, und die ist das Grundgesetz. Da ist die Rede von der Menschenwürde. Und die kann man mit Worten sehr gut verletzen. Das passiert ständig in den sozialen Medien beispielsweise. Da wird aufgerufen zur Verfolgung von Politikern, zur Verfolgung politisch Andersdenkender. Und ich denke nur an so eine Parole wie Merkel muss weg. Selbst das ist schon eine problematische Ausdrucksweise, denn man kann sie höchst unterschiedlich interpretieren. Und mein Appell geht dahin, wirklich auf die Sprache zu achten. Denn teilweise wird mit Sprache, mit solchen Parolen ja zur Gewalt aufgerufen, explizit und implizit.
Herr Förster, der AfD-Politiker Uwe Junge hat geschrieben, Zitat, der Tag wird kommen, an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden. Dafür lebe und arbeite ich, so wahr mir Gott helfe. Zitat Ende. Ist das Kritik oder ist das Hass?
Die Aussage von Herrn Jung, die ist zugegebenerweise auch für mich nur ganz schwer erträglich überhaupt zu hören oder zu lesen. Wir müssen aber unterscheiden. Hass ist zunächst einmal, genauso wie Liebe, eine Form der Emotion, die unser Strafrecht überhaupt gar nicht kennt. Und wir müssen aufpassen, ab wann wird die Hürde von Hass in eine Tat oder in eine Handlung umgewandelt. Das heißt, ab wann wird Strafrecht überhaupt erst tangiert? Das kann erst dann passieren, wenn zum Beispiel Volksverhetzung, Mordaufrufe oder sonstiges stattfindet. Bis dahin bleibt Hass absolut straffrei, weil es eine Emotion ist, die unsere Gesetzeslage gar nicht kennt.
Ich würde Ihnen prinzipiell zustimmen, denn in unserem Grundgesetz steht, eine Zensur findet nicht statt. Und dazu stehe ich auch. Aber es gibt auch so etwas wie die Verletzung der Menschenwürde. Mein Appell ist jetzt nicht für Zensur. Mein Appell geht dahin, dass wir uns sehr genau anschauen, wie äußern sich einerseits Politiker und Politikerinnen, aber auch die Menschen in den sozialen Netzwerken. Und wenn das bestimmte Grenzen überschreitet, dann sollte man, glaube ich, nicht sagen, es hat sowieso keinen Sinn, sondern dann sollte man bestimmte Dinge zur Anzeige bringen, wenn beispielsweise die Menschenwürde verletzt wird oder wenn der Verdacht besteht, dass es um Volksverhetzung geht. Ich darf mal erinnern an Äußerungen von Herrn Poggenburg, der von Kameltreibern und Kümmelhändlern sprach. Sarrazin hat damit angefangen, er hat abwertend von Kopftuchmädchen gesprochen. Und diese ganzen Äußerungen, meine ich, bereiten einen Boden für etwas, was problematisch ist, dass nämlich Menschen pauschal abgewertet werden aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihres Geschlechtes und so weiter. Und alles das widerspricht ganz klar dem Grundgesetz.
Was wünschen Sie sich? Widerspruch zu dem, was Herr Junge geschrieben hat? Oder ein Verbot?
Mit Verboten wäre ich sehr vorsichtig, weil man dann ziemlich schnell sich Eigentore schießt. Dann ist nämlich der Ruf ziemlich schnell zu hören, hier wird Zensur ausgeübt. Ich wünsche mir Widerspruch, ganz genau. Und zwar öffentlichen Widerspruch und nicht nur in den sozialen Netzwerken, auch am Küchentisch, am berühmten Stammtisch, wo auch immer, am Arbeitsplatz, wenn solche Parolen fallen, dann wünsche ich mir von aufgeklärten Bürgern Widerspruch nach dem Motto, so sollte man nicht über Menschen reden, auch wenn sie aus einem politisch ganz, ganz anderen Lager kommen.
Herr Förster, ich habe verfolgt, was Sie so getwittert haben. Da war sehr viel mehr zum Thema Linksextremismus und Islamismus als zum Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Warum ist das so bei Ihnen?
Ich betrachte den Extremismus in seiner Gesamtheit und ich bin Mitte Mai auch auf einer Veranstaltung vom Berliner Kreis gewesen. Da ist die Extremismusexpertin Hermann Marschall da gewesen und hat die Zusammenhänge ganz klar verdeutlicht. Die Prävention gegen den Rechtsextremismus spielt dem Linksextremismus und dem islamistischen Extremismus in die Karten.
Aber wie belegen Sie den Zusammenhang? Geld, das in die Bekämpfung von Rechtsextremismus gesteckt wird, ja, sei die Ursache, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sei die Ursache dafür, dass es islamistische Gewalt gibt.
Nein.
Gibt es da Belege?
Der fundamentalistische Islamismus, der schützt sich selber in Form einer Zwiebel. In verschiedenen Lagen und mit verschiedenen Häuten. Wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass Gelder, die bewusst gegen den Rechtsextremismus vom Bund und von Ländern fließen, dem Islamismus förmlich auf dem Silbertablett serviert werden, dann ist da eine Diskrepanz, die wir wirklich auch mal so benennen müssen.
Herr Nier, stimmen Sie dem zu? Also würden Sie sagen, da besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Islamismus und Rechtsextremismus?
Also mir ist der nicht bekannt. Ich sehe den auch nicht. Ich finde, das ist auch gar nicht das Thema. Wenn wir darüber reden, ob Worte Waffen sein können, dann glaube ich, Herr Förster, sind wir uns einig, dass das so sein kann.
Ja.
Und ich möchte jetzt eigentlich nicht die Diskussion führen, was ist denn sozusagen schlimmer? Ist denn Linksextremismus nicht schlimmer als Rechtsextremismus oder Islamismus? Ich bin Sprachwissenschaftler und ich beschäftige mich mit dem öffentlichen Diskurs und da sehe ich einfach im Moment, Stichwort Worte als Waffen, sind die Rechten die waffenführende Organisation. Und da sollten wir jetzt etwas tun.
Herr Förster, das Morden geht nicht gleichberechtigt von rechts und links aus. Das zeigt ja auch der neueste Verfassungsschutzbericht. Warum legen Sie so viel Wert darauf, dass das gleich gemacht wird?
Wenn wir uns nur noch auf den Rechtsextremismus konzentrieren oder fokussieren, vernachlässigen wir auf der anderen Seite den Fokus Richtung Linksextremismus und islamistischen Extremismus.
Also ich kann das nicht erkennen, dass wir uns nur noch auf den Rechtsextremismus konzentrieren. Der Innenminister NRW hat gerade den Verfassungsschutzbericht vorgestellt und da sieht man ja sehr deutlich, dass der Verfassungsschutz auf keinem Auge blind ist und wenn, dann ganz sicherlich nicht auf dem linken.
Das ist richtig, auch ich habe den Artikel gelesen, auch ich kenne die letzten Zahlen des Verfassungsschutzes aus NRW und auch das Statement von Herrn Reul. Wir müssen aber unterscheiden zwischen dem, was die Behörden im Fokus haben, sprich Verfassungsschutz, LKA, BKA und was gesellschaftlich in der Mitte der Bevölkerung überhaupt kommuniziert wird. Und da ist der Unterschied, die Behörden reagieren emotionsfrei und nach der aktuellen Faktenlage und ab wann ist überhaupt etwas strafrechtlich relevant. In der Gesellschaft findet momentan aber nur die Diskussion gegen Rechtsextremismus statt.
Sie hören die Streitkultur zur Frage Worte als Waffen. Wird rechter Hass unterschätzt? Die Streiter sind der Sprachforscher Thomas Nier und Jörg Förster von der Werteunion der CDU. Herr Förster, auf der Homepage, auf Ihrer Homepage ist die Rubrik Themen noch in Bearbeitung. Aber Hans-Georg Maaßen von der Werteunion hatte ja am vergangenen Wochenende einen vielbeachteten Auftritt. Und er sagte da, ich bin vor 30 Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Was will er damit sagen?
Wissen Sie, gerade in der Union, wenn wir mal viele Jahre zurückdenken, dann gibt es ja sogar das Statement von der Kanzlerin, die gesagt hat, Multikulti ist gescheitert. Die Formulierung, ich bin damals nicht eingetreten, um jetzt 1,8 Millionen Araber zu haben, ist sicherlich ja nicht glücklich gewählt.
Aber was will er damit sagen, wenn ich das konservative Manifest der Werteunion mir anschaue, da kommt Rechtsextremismus nur einmal kurz vor. Die viel größere Bedrohung sei islamischer Extremismus. Islamischer Extremismus und Scharia gehörten nicht zu Deutschland. Aber gehört Rechtsextremismus zu Deutschland?
Absolut nicht. Erst recht nicht aufgrund unserer Vergangenheit. Für mich ist das Problem nicht daran, dass zu wenig gegen Rechtsextremismus getan wird. In vielen Teilen wird einfach nur das Falsche getan.
Was müsste denn getan werden, Ihrer Ansicht nach? Außer, dass man jetzt alles gleichzeitig nennt.
Naja, schauen Sie mal, wenn wir alleine uns schon die Antonio Amadeo Stiftung anschauen, die erhält aus öffentlichen Geldern, aus Steuergeldern, erhält die Subventionen und bringt dann eine Broschüre, eine Kindergartenbroschüre, Ene Mene Mu, raus, in der öffentlich dazu Kindergärtner aufgerufen werden, wenn sie jetzt kleine Kinder, kleine Mädchen mit Zöpfen im Kindergarten sehen, dann ist das ein Hinweis auf einen völkisch-nationalistischen Hintergrund.
Sicherlich kann man auch Falsches tun. Muss ich gestehen, auch keine Patentrezepte. Und ich kenne auch diese besagte Broschüre nicht, die Sie zitiert haben, Herr Förster. Und wenn das so da drin steht, dann ist das natürlich grober Unfug. Ich habe eher ein Problem damit, wenn man darauf hinweist, dass der öffentliche Diskurs, und das passiert meines Erachtens zurzeit gezielt, immer weiter nach rechts abdriftet, dadurch, dass ständig Tabus gebrochen werden. Die AfD, Politikerinnen und Politiker, die machen das ja mit Bedacht. Die sagen das auch in Interviews. Herr Gauland sagt das in der FAZ. Wir wollen die Grenzen des Sagbaren ausweiten oder
würden
verschieben.
Würden Sie die Werteunion auch dazu zählen?
Also bei der AfD kann man das sagen. Ansonsten finde ich es immer schwierig, ganze Organisationen pauschal sozusagen da in Haftung zu nehmen. Ich bin eher dafür als Sprachwissenschaftler, man muss sich die Äußerungen einzelner Menschen anschauen und dann kann man dazu etwas sagen.
Rechtsruck, sagen Sie, Herr Nier, von einem Linksrutsch, schreibt Jörg Förster auf seiner Seite, von einem Linksrutsch der CDU. Was ist Ihr Beleg für einen Linksrutsch, Herr Förster?
Es ist noch nicht mal ein Widerspruch. Wir erleben tatsächlich in der Union seit Jahren eine Verschiebung deutlich nach links. Auf der anderen Seite hat natürlich Herr Nier vollkommen recht, dass in der Gesellschaft und übrigens nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit eine Erstarkung des rechten Spektrums stattfindet. Das eine hängt wieder genau mit dem anderen zusammen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine vernünftige Mitte auf die Beine zu stellen, das die komplette Mitte zu bündeln und nach allen Richtungen hin, dann trennen sich die Lager. Dann gehen viele nach rechts und es gehen viele nach links. Wir schaffen es in der Mitte nicht mehr zu bündeln.
Ich würde dem zustimmen, was Sie sagen, Herr Förster, in Teilen zumindest. Erstmal müssen wir uns ja klar machen, diese ganzen Etiketten rechts und links, die sind ja schon problematisch, aber wir brauchen das natürlich zur Orientierung.
Was ist für Sie rechts?
Für mich ist rechts, das geht in die Richtung, dass man die eigene Nation in Relation setzt zu anderen Nationen und dann so einen Überlegenheitsgestus damit verbindet. Also nach dem Motto, wir Deutschen sind, ja, man redet natürlich nicht mehr von Herrenvolk, aber indem man andere Nationen abwertet oder andere Menschen anderer Nationen abwertet, also ich hatte es schon mal gesagt, Kameltreiber, Kümmelhändler, Kopftuchmädchen, das ist für mich rechts, so etwas. Herr Sarrazin ist ja SPD-Mitglied und ich habe immer gedacht, Sozialdemokratie hätte was damit zu tun, sozusagen den Schwächeren in der Gesellschaft, denen Sympathie entgegenzubringen und nicht von oben nach unten zu treten. Und genau das, was Herr Sarrazin, der hat ja 2010 damit angefangen, was er da tut, das ist für mich typisch rechts.
Ist Herr Förster für Sie rechts?
Das ist alles in Relation zu sehen. Er ist rechter als andere und rechter als ich, aber wir reden miteinander und das ist ja mal ein gutes Zeichen.
Worte als Waffen heißt unser Titel. Was ist denn nun zu tun, um dieser Enthemmung, die Sie, glaube ich, beide nicht bestreiten würden, Einhalt zu gebieten?
Wenn wir ständig zum Beispiel Begriffe wie Nazi, die Nazi-Keule verwenden und damit den Begriff letztendlich in seiner Wirkung vollkommen reduzieren und wirkungslos machen. Es gibt mittlerweile sogar, ich war ganz verwundert darüber vor kurzem, es gibt sogar den Begriff mittlerweile von einem Klimanazi. Ich musste erst mal schauen, was ist das denn? Wenn wir andauernd die Nazi-Keule anwenden, wenn wir nicht in der Lage sind zu differenzieren zwischen Rechtsextremismus und den politischen Rechten, dann sind wir auf dem falschen Weg. Wir müssen tatsächlich schauen, was tun wir selber, um den Nährboden der Ideologie des Rechtsextremismus überhaupt stand zu werden.
Widersprechen Sie denn? Ich habe nicht gesehen, dass Sie auf Twitter widersprochen haben, wenn die AfD solche Parolen verbreitet hat.
Ich warne davor, dass man über jedes Stöckchen, was die AfD einem hinhält, dann auch darüber springt oder das thematisiert.
Da würde ich ausdrücklich zustimmen und da sehe ich in der Tat auch ein Problem der öffentlich-rechtlichen Medien. Die sind wirklich da, glaube ich, in einer Zwickmühle, in einem Dilemma. Einerseits wollen sie, sollen sie, müssen sie möglichst vollständig berichten und neutral berichten. Wenn sie über solche Tabubrüche nicht berichten, werden sie den Vorwurf hören, dass das Zensur ist. Wenn sie aber darüber berichten, dann zitieren sie und dann bereiten sie diesen Parolen natürlich eine Bühne und den Menschen, die solche Parolen äußern. Ich glaube, man kann dem nur begegnen, indem man vielleicht nicht immer die große Schlagzeile macht, nicht immer die große Empörung hervorholt. Und indem man gleichzeitig kommentierend darauf hinweist, dass für ein Sprachgebrauch ist, der da gepflegt wird.
Wird rechter Hass unterschätzt, lautet unsere Leitfrage. Wie wäre die richtige Einschätzung?
Wir müssen wirklich uns auch eingestehen, dass der Extremismus in welcher Form auch immer sich alle Formen der Extremisten sich gewandelt haben. Mittlerweile laufen draußen nicht mehr die Extremisten in Springerstiefeln und kahlgeschorenem Kopf rum, sondern mittlerweile im schwarzen Anzug und im Seidenhemd. Und wir müssen selber uns hinterfragen, sind die Mittel, die wir die letzten Jahre über noch angewendet haben, sind das wirklich noch die richtigen? Und was tragen wir selber dazu bei, um den ideologischen Nährboden der Extremisten noch zu füttern?
Tragen Sie nicht selber etwas dazu bei, wenn zum Beispiel auf der Seite der Werteunion als Hauptthema Migration, 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 Scharia steht?
Das Thema Migration ist ein wichtiges Thema. Das Thema Migration ist ein sensibles Thema.
Deswegen, aber ist es das Einzige?
Wenn Sie das Manifest der Werteunion komplett lesen, dann werden Sie feststellen, dass sich das natürlich auch immer mehr erweitert. Dennoch, das Thema Migration wird auch weiterhin noch die Bevölkerung beschäftigen. Das wird auch weiterhin noch von politischer Brisanz sein. Und zwar so lange, bis das die Probleme, die daraus entstanden sind, die auch bis heutzutage noch sichtbar sind, so lange, bis das die Probleme gelöst sind, wird das Thema Migration uns noch verfolgen.
Herr Nier, auch an Sie nochmal die Frage. Unterschätzt rechter Hass. Worin bestünde die richtige Einschätzung?
Die richtige Einschätzung besteht sicherlich einerseits darin, nicht zu sagen, das ist jetzt so, der Ton ist halt ein bisschen rauer geworden. Wir haben ja auch viele Probleme mit der Migration, da muss man sich auch nicht wundern. Und wir lassen das alles sozusagen mal so laufen. Die richtige Reaktion geht meines Erachtens in die Richtung, dass wir ein Grundgesetz haben. Da sind bestimmte Grundrechte, Grundwerte, Menschenrechte ziemlich klar beschrieben. Da ist beschrieben die Gesellschaft, die wir wollen und vor allen Dingen eine Gesellschaft und eine Entwicklung, die nicht zu akzeptieren ist. Und wenn immer wir Indizien dafür haben, dass diesen Werten widersprochen wird, dass die eingeschränkt werden, dann ist jeder Einzelne aufgerufen, seine Stimme dagegen zu erheben. Wenn das passieren würde, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen.
Gab es ein Argument des Gegenübers, das Sie überzeugt hat, über das Sie noch einmal nachdenken, Herr Förster?
Nun, bis jetzt nicht wirklich.
Es tut mir leid. Es gab ein Argument, das war mir aber nicht neu und dem würde ich aber zustimmen. Herr Förster hat gesagt, wenn von sogenannten Linken immer gleich die Nazi-Keule rausgeholt wird, dann ist das problematisch. Dem würde ich zustimmen, weil damit, ob gewollt oder nicht gewollt, natürlich Nazi-Verbrechen relativiert, verharmlost werden. Und nicht jeder, der rechts von mir steht, ist gleich ein Nazi. Und immer gleich die ganz große Keule rauszuholen, das ist sicherlich nicht der Sache dienlich.
Mit diesem Appell endet die Streitkultur. Die Sendung haben wir vorgestern aufgezeichnet. Ich danke den beiden Diskutanten. Ich danke dem Linguisten Thomas Nier und ich danke Jörg Förster von der Werteunion. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken. Ich bin Christiane Florin und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.